Wie funktionieren Ratings und was ist eigentlich der EMF? Zusammen mit unserem Gesprächspartner versuchen wir, die Blackbox EMF ein wenig zu entschlüsseln.
This is Marked Inside. From Inside the Market.
Heute zu Gast im Studio ist der Vorsitzende der Löwenstein Invest AG. Hallo Löwenstein.
Guten Abend Solid.
Hallo Löwenstein, auch von mir.
Guten Abend Robert.
Du bist am Markt als Teil der Börsenaufsicht unterwegs, aber auch Mitglied im VIP-Index und Teil der EMF Rating Agentur. Wie unterscheiden sich denn diese drei Funktionen und welche macht dir am meisten Spaß?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, da letztlich alle Bereiche ziemlich verschieden sind. Als Administrator des AG-Spiels habe ich natürlich ein sehr vielfältiges Tätigkeitsfeld. Zum einen schaue ich, dass zwischen den Nutzern alles in Ordnung ist, die sich nicht die Köpfe einschlagen. Zum anderen muss ich den Handel überwachen, muss täglich mit den anderen Admins versuchen, Multi-Accounts aufzudecken. Wenn wir das jetzt mit dem WIP vergleichen oder eben mit dem EMF, dann sind das zwei völlig verschiedene Ansatzpunkte. Im EMF bieten wir Spielern außerhalb des Spiels eben die Möglichkeit, unsere Ratings einzusehen, wo wir eben darüber entscheiden, wie gut die Wachstumsaussichten sind, wie die Depotstruktur ist. Das ist also dann viel mehr auf einzelne AGs beschränkt. Beim Admin muss man ja, als Admin muss man immer das große Ganze sehen, wenn du willst. Und beim WIP-Index, da fließt wahrscheinlich dann der geringste Zeitaufwand hinein. Ich meine, man spricht sich natürlich untereinander ab im Index, entscheidet auch Dinge zusammen. Das sollte, glaube ich, in jedem gut funktionierenden Index so sein. Aber das nimmt eindeutig auch am wenigsten Zeit in Anspruch.
Okay. Ja, heute bist du ja vornehmlich eher als Mitglied der Ratingagentur hier im Gespräch. Und für alle Hörer, denen die EMF-Ratingagentur noch kein Begriff ist, was genau verbirgt sich denn dahinter?
Also wie es auch auf der Homepage nachzulesen ist, steht der EMF, also die Initialen stehen für die Gründungsmitglieder. Das war einmal Madoff von LMM, den kennt glaube ich jeder. Dann Flying Hirsch, der sollte auch vielen ein Begriff sein, der ist ja nach längerer Abstinenz auch wieder zum Spiel zurückgekehrt. Und Exponentiell, von dem ich nicht weiß, dass er noch spielt, aber wir haben da halt dann die Anfangsbuchstaben genommen und so kommt dann dieses EMF zustande. Ja, und zur Aufgabe hat sich der EMF eben gemacht, einzelne AGs zu raten. Das heißt eben für andere Spieler eine Bewertung abzugeben bezüglich Wachstumsaussichten, bezüglich des Verhaltens am Markt, um diese AGs eben besser einschätzen zu können. Damit man das eben nicht selbst machen muss, dann kann man eben auch außerhalb mal gucken. Das geht eindeutig schneller. Und wir bieten dazu eben noch immer eine realistische Kaufpreiseinschätzung. Es wurde jetzt in letzter Zeit öfters kritisiert, dass die immer sehr deutlich unter dem Kurs liegt, aber wir orientieren uns halt ausschließlich am Fernpreis und rechnen halt hoch, wie der voraussichtlich in der nächsten Woche sein wird und geben dementsprechend immer eine realistische Kaufpreis.
Also das ist jetzt schon sehr konkret, wie so diese Ratings aussehen, was mich aber jetzt eigentlich auch nochmal so erstmal interessieren würde. Wie genau läuft denn so ein Rating ab und kommen die AGs zu euch oder sucht ihr die selbst?
Also das ist eigentlich nicht vorgeschrieben. Also im Endeffekt ist es so, dass meistens die AGs zu uns kommen. War auch in der Vergangenheit immer so. Wir behalten uns natürlich auch vor, selbst AGs auszuwählen. Das haben wir oft gemacht, wenn eben da ja eine katastrophale Führung war, dass wir eben darauf hingewiesen haben, eben auch für neue Spieler, dass die da keinen Fehlkauf machen. Letztlich läuft es bei uns so ab, dass eben einer sich das Rating aussucht, diese Anfrage, und dann ein Rating erstellt. Und dann muss mindestens ein anderer dieses Rating bestätigen. Und wenn da die Meinungen auseinanderfallen, dann muss eben nochmal neu drüber entschieden werden. Sodass letztlich dann versuchen wir eben da ein größeres Gewicht hinter zu haben, dass das halt nicht Einzelne entscheiden, um da auch Willkür vorzubauen. Das ist ja immer besser, wenn nochmal jemand anders drüber schaut.
Und wie kommuniziert ihr dann? Also wie findet so die Kommunikation zwischen den EMF-Rating-Mitgliedern statt? Habt ihr dafür ein eigenes Forum oder wie läuft das ab?
Ja, wir haben ein eigenes Forum dafür und da wird dann immer das jeweilige Rating unter neuen Ratings, also die Ratings, die wir abarbeiten müssen, werden da aufgelistet und dann haben wir auch ein Archiv. Und dann guckt man, also jeder sollte dann halt immer alle paar Tage mal reinschauen. Das funktioniert momentan nicht so, weil viele auch tatsächlich sehr viel zu tun haben, deshalb eigentlich momentan meistens Madoff, Dahl oder ich die Ratings machen. Und genau, dann besprechen wir uns da ab. Einer erstellt das Rating, der nächste schaut rüber, vielleicht noch ein dritter. Und dann schließen wir uns kurz, ob das so raus kann oder nicht.
Besprechen ist ein gutes Stichwort. Um zu beschreiben, welche Kriterien ihr auf die AGs anwendet, hast du uns heute drei Ratings mitgebracht. Jeweils eines zur Meltzer Corp & Co., zur Knorf Industries und Cactus AG. Vielleicht sprechen wir die drei einfach mal nacheinander durch, um zu zeigen, wie unterschiedlich solche Ratings aussehen können.
Ja, sehr gerne. Also ich würde jetzt mit Knorf Industries beginnen. Das ist für mich momentan eine der am besten wachsenden AGs am Markt. Ich sage auch vorab, wir haben uns hier für ein A entschieden.
Okay.
Besonders auffällig ist eben für mich, oder besonders wichtig ist für mich gewesen, die Depotstruktur. Wenn wir uns das Depot von Knorf anschauen, ist das eigentlich schon
sehr diversifiziert.
Absolut, absolut. Und das habe ich bisher bei fast keiner AG so extrem gesehen. Also wir haben eine exzellente Risikoverteilung, eine groß angelegte Beteiligung, vor allen Dingen an jungen, besser wachsenden Aktiengesellschaften und gar keine so große Schwerpunktsetzung auf ältere, eigentlich gar keine.
Also bei Risiko, ich glaube, du hast gerade gesagt Verteilung?
Ja, Risikoverteilung,
genau. Da meinst du damit, dass er auf möglichst vielen Schultern lastet? Oder?
Genau, das meine
okay.
ich. Genau, also dass, wenn irgendwo mal was schief läuft, dass das nicht direkt so durchschlägt. Mhm. Wenn wir uns jetzt hier das Profil angucken, machen sonstige AGs in diesem Diagramm gerade mal 60% aus. Das ist also schon wirklich beeindruckend. Sein Wachstum ist auch hervorragend. Wir haben 22,37% FP-Wachstum, 31% im Buchwert. Das sind wirklich gute Werte. Wenn man jetzt auch mal sich die AG-Größe anschaut, ist das schon ganz ordentlich. Er hat ja jetzt einen Börsenwert von 13,6 Millionen, wenn ich mich nicht irre.
Also ja, 13,8 Millionen Buchwert, 13,8,
kann auch sein, genau. Anleihenpotenzial wird auch super ausgenutzt. Der Bargeldbestand ist meist sehr niedrig. Die Handelsaktivität liegt bei 100%, ist wirklich ausgezeichnet. Mhm. Der Spieler weiß, wie es geht. Also das ist eindeutig ein A. Das ist,
ist das dann auch, wenn die AG jetzt ein A ist, auch direkt eine Kaufempfehlung? Weil der Kurs ist ja schon relativ hoch.
Ja, die Kaufempfehlung, das habe ich ja vorher schon gesagt, wir orientieren uns da nicht so am Marktpreis, weil das... Ja, dann würden wir ja dann in die Spekulation teilweise mit eingreifen. Die orientieren uns am fairen Preis. Und der kann auch natürlich, unsere Kaufempfehlung kann auch mal ein bisschen drüber liegen, wenn wir da sehr viel Potenzial bei einer AG sehen. Hier haben wir jetzt eine Kaufpreisempfehlung von 6 Euro pro Aktie innerhalb einer Woche ausgegeben. Mhm.
Das ist natürlich relativ unrealistisch zu erreichen.
Das ist relativ unrealistisch zu erreichen, aber wir sehen eben... Wir können uns nicht an diesen spekulativen Preisen am Markt orientieren. Da sind wir bei 13,04 €. Mhm. Das ist fast das Dreifache. Also das kann man nicht nehmen.
Okay.
Ja, also das ist aber eindeutig ein A für uns.
Okay.
Ja.
Und was wäre jetzt so das stärkere Gegenteil von den drei AGs, die du da mitgebracht hast?
Das stärkere Gegenteil wäre dann die Cactus AG.
Okay.
Hier haben wir jemanden, der wenig aktiv am Markt ist. Er hat eine Handelsaktivität von 17%. Das ist also wirklich eine schlechte Handelsaktivität. Da findet so gut wie gar kein Handel statt und auch wenn nur in kleinster Größenordnung. Das Wachstum ist aber allerdings irgendwie immer noch sehr gut. Wir haben hier ein Wachstum im fairen Preis von 20%, im Buchwert sogar 34%. Er hat einen sehr deutlichen Schwerpunkt auf Anleihen gesetzt. Ein großes Problem sehe ich allerdings im Depot. Wenn wir uns die Verteilung angucken der Position, da haben wir primär wirklich große Beteiligungen auf den Gesamtwert gerechnet an alten AGs, die langsamer wachsen. Mhm. Wolfram würde ich mal ausnehmen, der ist ein Phänomen für sich. Da ist auch eine sehr große Beteiligung von 40.000 Euro, was in dem Depot natürlich dann auch eine gewisse Größe ausmacht. Und an Dahl hat er ebenso eine extrem große Position, die größte von allen mit 28%, die ausmachen schon.
Man muss aber sagen, das ist jetzt nicht unbedingt so alles so die schlechteste Wahl. Also das ist alles.
Nein.
Das sind alles die größten drei Positionen, sind alles eigentlich relativ solide AGs.
Ohne Frage, das sind alles super solide AGs, allerdings auch langsamer wachsende
ja.
AGs. Und gerade wenn ich die Möglichkeit habe, als kleinere AG mehr Wachstum zu erreichen, kann ich das eben noch mehr triggern, indem ich auf große Unternehmen verzichte, weil ich gar nicht so viel Bargeld habe, was ich unterbringen muss.
Oder mit diesen verstärkt Tagesgeschäft betreiben. Das geht
oder
ja auch.
Ganz genau, Daytrading.
Das macht er aber leider auch nicht.
Genau, das ist auch einer meiner Kritikpunkte und vor allen Dingen eine meiner Empfehlungen später. Ich empfehle eben dringend, die Handelsaktivität zu steigern durch Daytrading und indem er eben das Depot umstrukturiert und dann vielleicht auch in jüngere und ein bisschen besser wachsende AGs investiert, auch wenn ich die AGs, in die er investiert hat, wirklich nicht diskreditieren will. Das ist nicht schlecht.
Was für eine Note und was für eine Kaufempfehlung gibt's da?
Also ich habe ein B vergeben, weil ich eben diese Aktivität sehr, sehr stört und ich sehe da auch wirklich deutlich mehr Potenzial nach oben, was wirklich nicht ausgeschöpft worden ist. Eine Kaufempfehlung haben wir abgegeben für 1,48 Euro pro Aktie innerhalb einer Woche. Mhm. Bei ihm weiß man noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht, weil er sich wirklich sehr wenig am Markt irgendwie einbringt. Eigentlich fast gar nicht, wie wir bei der Handelsaktivität sehen. Da bleibt abzuwarten, ob der Spieler vielleicht noch ein bisschen mehr die Kurve kriegt. Auf jeden Fall geht es nicht in die A-Richtung gegenwärtig.
Ab wann würde er denn eher Richtung C tendieren?
Ja, wenn das Wachstum so schlecht wäre. Bei ihm ist das Wachstum ja wirklich gut. Okay. Da kann man nichts aussetzen letztlich. Es geht natürlich besser, absolut. Habe ich ja gerade schon gesagt, wenn er auch ein paar Regeln beherzigen würde. Aber bei knapp 20% Wachstum kann man ja wirklich nichts sagen.
Okay, und dann hast du aber noch eine dritte AG mitgebracht, die
Melzer.
Melzer Corp und Co. Wie sah das dann bei der aus mit dem,
dem Rating? Also, Melzer haben wir ein B+ gegeben. Mhm. Der Sprung zum A ist nicht weit. Zum Beispiel haben wir eine sehr ansehnliche FP-Kurve, die fast keine Einbrüche aufweist. Das Wachstum ist sehr ordentlich. Wir haben hier ein Wachstum im Fernpreis von 29,3%, also fast 30. Der Buchwert genauso bei 33%. Das ist wirklich ein super Wachstum. Er fährt auch eine gute Anleihenstrategie. Mhm. Bei 800.000 Anleihen über 10 Tage zu guten bis sogar sehr guten Zinssatz. Zertifikate werden fast gar nicht gezeichnet.
Hat er aber auch, mit sicherem Gewinn. Also so gezeichnet, dass er auf jeden Fall einen kleinen Gewinn rauszieht.
Genau, also ich fand das ganz nett so bisher, muss ich sagen. Was mich ein bisschen stört, ist der Bargeldbestand, dass der chronisch doch im Schnitt sehr hoch ist im Verhältnis. Das fand ich nicht positiv.
13,7% ist er.
Ganz genau.
Ja.
Was mich auch noch gestört hat, ist, dass das Depot ein bisschen eng gefächert ist. Auch da wieder das Stichwort Risikoverteilung. Hier haben wir es ja so, dass er nur eine riesige Beteiligung an Erster Kontakt hat. Bei 30% liegt die sogar. Das macht 161.000 Euro vom Buchwert aus. Das ist schon enorm viel bei der Größe. Mhm. Und wenn da bei Erster Kontakt das stagniert, dann schlägt das unmittelbar durch auf die AG, auch bei der Equus, wenn das so viel ausmacht. Und deshalb kommen wir eben nicht auf ein A, das reicht einfach nicht. Aber er spielt wirklich gut und ich sehe da auch das Potenzial, dass da durchaus mehr draus werden könnte.
Deswegen. Also für die Melzer Corp und Co. die Empfehlung, die Erste Kontaktposition eher zu verringern.
Absolut.
Und für den Investor, was für eine Kaufempfehlung?
Da haben wir einen Kauf von 400 Euro pro Aktie in einer Woche.
Okay, gut. Die Ratings, davon gehe ich mal aus, sind dann im Anschluss an die Sendung auch auf der Website der EMF Rating Agentur zu finden.
Ich hoffe, dass Wolfe das hinbekommt. Wolfe ist momentan im Real Life ein bisschen gestresst, hat nicht ganz so viel Zeit immer. Okay. Aber wir kriegen das schon hin, dass wir das zeitnah reinsetzen, denke ich. Vielleicht nicht mehr heute Abend, aber in den nächsten Tagen bestimmt.
Okay, ja, gut. Also das fand ich jetzt schon relativ erhellend und ich hoffe auch, dass der ein oder andere der Hörer jetzt eine Vorstellung hat, wie das bei der EMF Rating Agentur so abläuft und bedanke mich für die Einblicke.
Ich bedanke mich, dass ich Einblick geben durfte in die Arbeitsweise des EMF. Hat mir großen Spaß gemacht.
Gut, danke Löwenstein und Grüße nach Münster.
Vielen, vielen Dank. Grüße zurück.
Ernüchternde Zahlen bei Active Software Engineering. Der Softwareanbieter verzeichnete in den letzten 30 Tagen eine deutlich negative FP-Entwicklung. Analysten sehen die Verlagerung des Kerngeschäfts von Finanzen zu Softwareentwicklung als Ursache für das schlechte Wachstum. Die AG war im Oktober umfirmiert und spezialisiert sich seitdem auf die Entwicklung von Client-Server-Anwendungen. Grund zur Hoffnung gibt die 2-Wochen-Performance. Hier konnte ein deutliches FP Plus erwirtschaftet werden. Die Börse zeigt sich pessimistisch und stößt die Papiere seit 4 Wochen ab.
Intensivierung des Tagesgeschäfts. Vidal Insurance Group erklärt die Investitionsphase für abgeschlossen. Nach einer Kapitalerhöhung über 40 Millionen Euro im Oktober hatte die Gruppe ihre Investitionen ausgedehnt. Das neue Kapital wurde weit gestreut. Nun strebt die AG einen stärkeren Fokus auf Daytrading, mittelfristige Wachstumsfinanzierung bei renditestarken Mittelständlern und Anleihen an.
Wirtschaftsfachschule eröffnet. Das Texax-Mitglied Knorf Industries stellt nun einen Tutor. Der CEO Knorf lässt es sich nicht nehmen, diese Funktion gleich selbst zu übernehmen. Er und sein Team gründeten dazu die gemeinnützige Knorf School of Business. Die Wirtschaftsfachschule werde positive Effekte bis hin zum Erkenntnisgewinn haben, verkündete der Namensgeber und Rektor Knorf. Einer selbstfinanzierten Studie folgend werde für diese Effekte Bildung an den Studenten angewendet.
Krise auf dem Medienmarkt. Insider AG Zeitung wird eingestellt. Die zweitgrößte Börsenzeitung, mit zuletzt gut 1/3 Marktanteil, erklärte am Dienstag die vollständige Einstellung ihres Betriebs. Inzwischen ist das Angebot nicht mehr erreichbar. Damit verschwindet ein weiteres Medienprojekt nach einem hoffnungsvollen Start wieder in der Versenkung und die Medienlandschaft verliert ein Stück an Vielfalt.
Neuer Indexleiter beim Premium Exchange Index. Lord Tipton, Vorstandsvorsitzender der CNI Commercial, übernimmt die Leitung des Premium Exchange Index. Nach dem Rückzug von Garvin von der inzwischen übernommenen Rapid Profit AG war dieser Posten neu zu vergeben. Man strebe ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl an und suche ein neues Mitglied, um den frei gewordenen Platz aufzufüllen, verkündete der neue Indexleiter. Man sei eine nette, aktive Gruppe, die viel Wissen weiterzugeben hätte. Jetzt, wo Löwenstein weg ist, kann ich es ja mal ganz ehrlich sagen. Also diese EMF-Ratings sind mir viel zu kompliziert.
Wieso?
Ach, die machen da einen riesen Aufwand. Am Ende geht es doch nur darum, ob man kaufen oder verkaufen soll.
Ja, aber dazu gibt es auch viele Kriterien, die man beachten muss.
Pappalapapp, ich höre den AG-Namen und stell dir sofort eine bessere Empfehlung als der ganze EMF.
Was?
Ja, sag mir einen, ich zeig dir's.
Juega,
Kaufen!
Celebi Holding.
Verkaufen.
Atlantus.
Kaufen.
X&M Enterprise. Carbon Skylifter.
Kaufen.
Driss Solutions.
Verkaufen.
Lukoto Shares.
Kaufen.
Sorsky Industries.
Verkaufen.
Stimmt das recht?
Sag ich doch, da brauche ich keine 10 Sekunden für.
Hätte nicht gedacht, dass das so gut geht.
Es gibt halt Leute, die haben es drauf und es gibt Dummschwätzer.
So ist es. Achso, KM, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Natürlich, danke. Aber wofür denn?
Na, für das Erreichen von 900 Millionen Euro FP-Größe. Das ist doch mal was.
Sind das schon so viel? 900 Millionen?
Allerdings.
Da muss eigentlich so eine Putzfrau ganz schön lang für putzen, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Und 900 Millionen ist ja echt ein hübsches Sümmchen. Wie fühlt man sich denn so als Multi-Millionär?
Also, ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich genauso wie mit 800. Das ist so, okay. Das macht's gar nicht so aus. Wenn du mal oben angekommen bist, weißt du, dann geht's auch nicht mehr weiter. Weißt du, ob jetzt 900 Millionen oder 10 Milliarden, ich gucke aus dem Fenster, scheint die Sonne, freue ich mich. Da habe ich viel mehr von, als immer nur diese Geldscheine zählen. Ich sage auch hier, Johann, lass den Helikopter stehen, wir laufen zum Juwelier. Das tut auch mal gut, ein bisschen frische Luft schnappen und so.
Und Beweglichkeit ist ja gerade bei solchen großen Vermögen sicher nicht fehl am Platz.
Ja klar, die Brieftasche ist natürlich ein bisschen schwer, das ist klar, aber ich sag mal, ich treffe da ja auch ganz normale Leute. Da war letztens sogar nur ein einfacher Millionär, weißt du, der hat vielleicht nur 2-3 Uhren gekauft. Ich kaufe halt 20, was soll's. Ich verschenke die ja, ist mir doch egal.
Also Wohltätigkeit kommt nicht zu kurz, auch wenn man 900 Millionen Euro besitzt.
Ich habe immer ein Herz für die kleinen Leute. Wenn ich an einem Obdachlosen vorbeikomme, dann gebe ich immer was. Da kann ich gar nicht da mal nichts geben. Also ich habe dann immer mal 10, 20 Cent dabei. Da sage ich, hier, komm, mach einen drauf. Ich hab's doch.
Und den Rest legt er dann für die Rente zurück.
Ach, die versaufen doch alles, die faulen Schweine.
Okay, und was ist denn jetzt das nächste Ziel eigentlich? Geht's immer weiter?
Ja, jetzt erstmal gucken, also ich denke mal so 910 Millionen und dann natürlich die Milliarde oder 10 Milliarden. Ach, wer die Milliarde nicht ehrt, ist die Billion nicht wert.
Aha, okay.
Also, the sky is the limit, my friend, the sky is the limit. Ich trade so viel, ich bin die ganze Zeit voll invested.
Also total busy.
Ja, aber bis zum Hals.
Ja, schön, dass du trotzdem noch so am Boden geblieben bist. Nachdem wir das nun geklärt haben, sind wir auch schon fast am Ende. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
In Anlehnung an den legendären Erwin Conradi verabschiede ich mich mit den Worten: Man sollte gehen, bevor andere merken, dass man noch schlechter wird.
Zum Ende der Sendung möchte ich noch eine ausdrückliche Kaufempfehlung aussprechen. Kauft die T-Shirts vom AG-Spiel.
Marked Inside. From Inside the Market. Visit www.markedinside.de for more information.